Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 185 von Hoffefunk. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn wir haben heute gleich zwei Gäste. Jonas hat auch noch ein bisschen Schleim mitgebracht und wird sich heute ein bisschen durch die Folge schleppen. Deswegen verzeiht uns, dass es vielleicht ein bisschen kürzer ausfällt. Aber erstmal vielen Dank dir, Jonas, dass du trotzdem am Start bist vor ja, einem ganz, ganz wichtigen Spiel im Kalenderjahr 2024.
Genau, hallo David, hallo auch an unsere ZuhörerInnen. Ja, ich finde es einfach trotzdem wichtig, dass wir uns zumindest kurz melden, weil einfach jetzt diese Ausgangssituation, die wir jetzt vor dem Darmstadt-Spiel haben, und auf dem Papier ist es zumindest so, du kannst aktuell keinen leichteren Gegner haben als Darmstadt. Tabellenletzter, bereits abgestiegen, vom Marktwert her die schwächste Mannschaft. Also leichter kann es in dieser Liga eigentlich auf dem Papier nicht mehr werden. Und die Ausgangssituation für uns hat sich, wenn überhaupt, verbessert. Auf keinen Fall verschlechtert, denn es war ein richtig kurioser Spieltag. Ne? Also wir können ja mit einem 1:1 gegen RB Leipzig zu 1 Million% leben. Unabhängig vom Spielverlauf gegen Leipzig muss eigentlich fast jede Mannschaft mit einem Unentschieden leben können in dieser Liga. Dann Augsburg wurde von Dortmund begraben, gut für uns gewesen. Dann Gladbach schießt in der letzten Minute noch durch einen Elfmeter von Neuhaus das 2:2 gegen Bremen. Auch hervorragend für uns. Freiburg schafft es nicht, ein Tor zu schießen gegen die Kölner. Und Heidenheim gewinnt nicht gegen Mainz. Also es war wirklich genau so, wie wir die letzte Folge genannt haben. Schneckenrennen nach Europa. Keiner will nach Europa. Die beste Leistung haben eigentlich noch wir abgeliefert, weil wir wenigstens gegen einen Top-Kandidaten gespielt haben.
Ja, und vielen Dank an der Stelle, so ungern ich das sage, auch an den BVB. Denn wir haben jetzt wieder ein besseres Torverhältnis als Augsburg. Da wir nämlich mehr Tore geschossen haben, haben wir jetzt ein besseres Torverhältnis als Augsburg und Heidenheim und Bremen, was am Ende ja durchaus noch wichtig werden könnte. Ach so, und fast vergessen zu erwähnen, die Freiburger haben ja ein leichtes Restprogramm verhältnismäßig, haben aber ebenfalls ein schlechteres Torverhältnis als unsere TSG. Das ist schon mal sehr, sehr ermutigend. Und ich hatte es ja in gewisser Weise auch schon angesprochen, es ist schon so, dass dieses anstehende Spiel sehr, sehr wichtig ist, weil wenn ich mir die Tabelle so angucke, habe ich das Gefühl, dass ein Sieg gegen Darmstadt reicht. Danach muss gegen Bayern München eigentlich gar nichts mehr passieren.
Aber da redest du jetzt wahrscheinlich über Platz 8, oder?
Richtig.
Ja, weil klar, mit viel Glück und mit Schützenhilfe der anderen Mannschaften kann 43 Punkte sogar für Platz 7 reichen. Ich gehe aber stark davon aus, dass Freiburg über 43 Punkte dieses Jahr haben wird. Und deswegen wäre es dann vermutlich mit einem Sieg gegen Darmstadt die Conference League. Wo natürlich, David, die große Frage wäre, gleich mal vorweg, will man das? Das habe ich mich wirklich gefragt. Klar, Europa spielen ist immer geil. Und auch ein paar Kröten wird es bestimmt auch geben für Europa. Die Fernsehrechte sind jetzt nicht geil. Eigentlich guckt keiner Conference League, außer die eigene Mannschaft spielt drin. Aber, David, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Möchtest du wirklich nach Europa, wenn es nur die Conference League ist, und nimmst dafür Doppelbelastung, einen größeren Kader, ein schwierigerer Umbruch, alles in Kauf? Das habe ich mich gefragt.
Ja, ich gebe zu, dass das tatsächlich keine schlechte Frage ist. Aber in meinem Kopf ist schon noch so die Prämisse vorhanden, Europa ist im Zweifel immer gut. Aber ich habe ja schon angesprochen und auch das mal als Scherz hier platziert, dass wir schon sehr kuriose Gegner bekommen könnten, die man jetzt nicht unbedingt nur als attraktiv bezeichnen kann. Und ja, klar, diese Doppelbelastung ist auch ein Punkt. Aber insgesamt profitieren wir schon finanziell davon. Das ist schon ein Punkt, den man als TSG sehen muss. Und wir werden auch attraktiver für potenzielle Einkäufe, die wir tätigen wollen, oder für Spieler, die wir vielleicht halten wollen. Ne? Wie gesagt, ich hatte es, glaube ich, angesprochen, ne? Wir spielen dann vielleicht gegen solche Gegner wie Zalgiris Vilnius. Gut, Partizan Belgrad kennt man vielleicht, aber ne, Rijeka, Jonas, wo wir in Kroatien im Urlaub waren, echt kleines Stadion, Adana Demirspor, Tobol aus Kasachstan. Also wir machen da wirklich dann so eine gewisse Reise durch Städte, die man kennt, aber Vereine, die man vielleicht gar nicht unbedingt kennt. Aber diese beiden Argumente finde ich am überzeugendsten, ne? Wir werden attraktiver für potenzielle Einkäufe und wir kriegen eben Fernsehgelder und generell mehr Geld, das wir eben für die Entwicklung gut gebrauchen können. Wie siehst du es denn?
Ja, aber es wird auf jeden Fall eine Gruppenphase. Ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Jahren unsere Europa-League-Gruppe, die war auch eigentlich relativ einfach. Und auch da sind wir nicht durch die Gruppe
gekommen. Ich erinnere mich, jetzt, ja klar, natürlich.
Und jetzt ist die Conference League natürlich nochmal einfacher. Da werden Gruppen auf uns warten. Die werden im Querschnitt schlechter sein als die meisten Bundesliga-Gegner. Auf gut Deutsch, du kannst dich eigentlich nur blamieren. Es ist eigentlich Pflicht, da weiterzukommen, egal wer in deiner Gruppe ist, zumindest als Gruppenzweiter. Und David, nur um dir mal zu zeigen, wie unattraktiv, und ich stimme dir da vollkommen zu, ich habe selber gerade gegoogelt, wie unattraktiv die Conference League für objektive Zuschauer ist. Weißt du, wer dieses Jahr im Finale steht? Ich wusste es nicht.
Oh, bitte sag's mir, ich will nicht lügen, ich habe keinen Schimmer.
Es ist Olympiakos Piräus gegen den AC Florenz. Ich gebe zu, gar nicht mal so ein schlechtes Finale für eine Conference League, weil die beiden Gegner muss man auch erstmal schlagen. Ich weiß nicht, wie wir gegen die beiden Gegner aussehen würden. Wir wären auf keinen Fall Favorit. Aber ja, das ist jetzt auch nicht gerade ein Gala-Finale. Ne? Du weißt, was ich meine.
Aber vielleicht, um die Conference League besser zu verstehen, ist vielleicht am repräsentativsten, wenn man sich anguckt, wie im Achtelfinale stand. Und dann sieht man diese wilde Mischung, die es dann gibt zwischen Ajax Amsterdam auf der einen Seite und Servette FC aus der Schweiz auf der anderen Seite oder Union Saint-Gillois oder Maccabi Tel Aviv. Also, da können schon Top-Clubs auf einen warten. Ne? Auch Dinamo Zagreb sehe ich gerade noch, ist ja auch schon ein sehr bekannter Name, natürlich nicht mit den absoluten Top-Spielern. Aber man fliegt da schon weiterhin unterm Radar, würde ich sagen, oder?
Ja. Und zum Beispiel der englische Qualifikant dieses Jahr war Aston Villa. So wie es dieses Jahr aussieht, könnte es aber sogar sein, dass man da auf Manchester United trifft. Ne? Ein großer Name.
Das wäre krass.
Aber das liegt aber ja nicht daran, dass Manchester United dann so ein krass wäre, sondern dass Manchester United einfach ein verdammt schlechtes Premier League-Jahr spielt. Ne? Und deswegen vielleicht Platz 8 wird. Aber ja, vom Namen her wäre das natürlich ein krasser Gegner. Aber ja, grundsätzlich... Ich glaube, wir einigen uns darauf, dass, und ich glaube, da können wir sich mit den meisten Fans darauf einigen, dass Europa immer besser ist als Nicht-Europa, aber keiner von uns wird jetzt wahrscheinlich donnerstags schon vorab, ne, bevor die Mannschaft gezeigt hat, dass wir da irgendwie das Ding holen könnten oder so, brennen für dieses Turnier. Ich glaube, so weit wird es in der Conference League nicht kommen.
Ja, das stimmt. Das war aber ja damals in der Euroleague ähnlich, ne? Dass man schon irgendwie so eine leichte Euphorie hatte, aber mehr als leicht kann man vielleicht nicht sagen.
Ja, das wäre vielleicht gekommen, wenn du dann irgendwie ins Achtel-Viertelfinale gekommen wärst und da dann mal auf einen richtig guten Gegner gestoßen
wärst. Ja, wie Ajax oder so,
klar. Genau, oder ja, was weiß ich, irgendwas, was ein bisschen Namen hat, so Sevilla oder sowas. Aber davor in der Gruppenphase hast du dich nur blamiert gegen irgendwelche
Molde, Vereine,
wo du
FK,
keinen... Genau, wo du keinen Spieler kanntest. Ja, und die Stadionauslastung war natürlich an einem Donnerstagabend gegen so einen Gegner auch nicht gerade toll.
Aber ich wünsche es unseren Fans auf jeden Fall und natürlich dann auch eine Gruppe, die vielleicht ein bekanntes Team zumindest beinhaltet, sodass wir dann auch auf jeden Fall weiterkommen und dann vielleicht im Achtelfinale, ja, beispielsweise auf Dynamo Zagreb oder so treffen. So schlecht wäre das nicht. Aber... um nochmal den Bogen so ein bisschen zu spannen. Ich persönlich würde schon sagen, dass Platz 7 relativ unwahrscheinlich ist und Platz 8 relativ wahrscheinlich. Aber wir kennen ja unsere TSG und wissen, wie schwankend die unterwegs sein kann. Nichtsdestotrotz, ne, Freiburg trifft jetzt auf Heidenheim und dann in Berlin gegen Union Berlin. Das ist natürlich überhaupt nicht geschenkt, aber da können schon... locker 3 Punkte bei rauskommen am Ende. Und das ist aber aus meiner Sicht auch so ein Argument, warum ich sagen würde, ja, dass ich dann jetzt nicht mehr wirklich mit Heidenheim rechne. Außer natürlich, wir machen unsere Hausaufgaben nicht. Ne? Heidenheim spielt allerdings auch nur noch gegen Freiburg und Köln.
Müssen wir schauen. Unterschätzt Heidenheim nicht. Also für mich ist Heidenheim-Freiburg in der aktuellen Form ein klassisches X. Das ist für mich ein Unentschieden. Das wird wahrscheinlich 1-1 ausgehen, würde ich jetzt mal tippen, wenn ich tippen müsste. Ne? Und am letzten Spieltag gegen Union Berlin, in Berlin, wir erinnern uns daran, wie heimstark Union eigentlich letztes Jahr immer war, da wird es höchstwahrscheinlich um den Abstiegskampf gehen in Berlin. Also die haben sich langsam aber sicher mit Kevin Vogt gemeinsam in den Abstiegskampf manövriert.
Ja,
also
heftig,
das ist,
ne?
Das ist schon echt übel.
Zwischenzeitlich sah es aus, als würde es sicher in der Liga bleiben, als würden sie sicher in der Liga bleiben. Und jetzt so ein ganz krasser Negativtrend, war aber auch nicht schlau, da Nenad Bjelica so offen anzuzählen.
Ja, aber gerade so durch die Punkte von Bochum, die man nicht wirklich gedacht hat, dass sie die holen, gerade auch gegen uns, ne? Auf einmal ist Union Berlin wieder nur ein Punkt am Relegationsplatz dran. Klar, Köln ist weg, das wird jetzt niemanden überraschen, die müssten jetzt vom Torverhältnis so massiv aufholen und müssten zwei Spiele gewinnen, die anderen gar nichts mehr. Köln ist vermutlich auch weg, sehr, sehr wahrscheinlich, und dann wird es auf Mainz oder Union in der Relegation rauslaufen. Aber das ist ja auch sowas, ne? Relegation heißt ja, ich glaube, es gibt seit 14 oder 15 Jahren Relegation und nur dreimal hat sich der Zweitligist durchgesetzt. Also selbst da wird wahrscheinlich Mainz und Union beide gewinnen.
Mhm. Also würdest du abschließend schon aber auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir Achter werden, schon eigentlich relativ hoch ist?
Ja.
Oder siehst du da Heidenheim in der favorisierten Rolle? Wie gesagt, ne, sie spielen noch gegen Freiburg und Köln. Haben aber, auch weil zwei Heidenheim, Punkte aufzuholen.
Weil Heidenheim nicht. Heidenheim wird noch ein gutes, wird noch gute zwei letzte Spiele spielen. So dass jeder am Ende den Hut zieht. Die werden auch noch die 40 Punkte knacken. Aber um an uns vorbeizukommen, wenn wir in Darmstadt gewinnen, müssten sie ja beide Spiele gewinnen. Und das wird nicht passieren. Vielleicht holen sie 3 Punkte, 4 Punkte. Aber dass sie 6 Punkte noch holen und wir in Darmstadt verlieren, das glaube ich nicht.
Genau, das heißt, die Frage ist, machen wir gegen Darmstadt unsere Hausaufgaben? Und vor diesem Hintergrund ist es vielleicht auch sinnig, kurz drüber zu reden, was uns Hoffnung geben kann anhand vom Leipzig-Spiel. Und ich war ja tatsächlich super, super spontan im Stadion und muss auch sagen, kann das nur empfehlen. Es waren zwar in Anführungszeichen nur 25.000 da, ich saß aber direkt neben dem S-Block und es war wirklich sehr, sehr angenehm, die Stimmung sehr gut. Natürlich auch wieder Transparente gegen die Geschäftsführung, beziehungsweise insbesondere gegen Strich und Meier und Rogon, ne? Ihr kennt das Thema. Aber das war schon ein sehr interessantes Spiel, weil ich fand, wir haben schon klar gesehen insgesamt, dass Leipzig spielerisch überlegen war, gerade in der ersten Halbzeit, gerade was so die Passstaffetten anging. Dann gab es aus meiner Sicht so einen kleinen Schlüsselmoment in Minute 16, als Baumann stark pariert, diesen tollen Konter, den Xavi da nicht versenkt. Und dann kippt das Ganze aber in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, auch noch vor der gelb-roten Karte. Und Jonas, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du es recherchiert hast, wir sind beinahe 125 Kilometer gelaufen. Zur Einordnung, das ist mal locker 10 Kilometer mehr als im Schnitt. Das ist ganz, ganz stark.
Ja, und natürlich auch deutlich mehr als Leipzig. Was aber natürlich auch daran liegt, dass wir weniger Ballbesitz hatten. Ach, David, wir hatten mehr Ballbesitz. Mhm. Krass. Mhm. Das habe ich jetzt gerade ganz plump rausgehauen, weil ich davon ausgegangen bin.
Die zweite Halbzeit war top.
Ja, ja, gut. Liegt natürlich auch daran irgendwann, dass du dann mehr Ballbesitz hast, weil wir haben ja auch über 20 Minuten dann Überzahl gespielt. Das gehört natürlich zur Wahrheit dazu. Aber trotzdem, als balldominante Mannschaft so deutlich mehr zu laufen, da muss ich wirklich den Hut ziehen und muss sagen, da hast du dir den Punkt am Ende dann auch verdient.
Ja. Ja, absolut. Und 56% der Zweikämpfe gewonnen. Es hat einfach die Einstellung offensichtlich gestimmt, auch wenn nicht alles funktioniert hat. Ne? Beim Gegentor hat die Zuordnung nicht gepasst von Grillo. Baumann kann den auch parieren, aber dann ging es einfach weiter. Und in der zweiten Halbzeit war die Mannschaft wirklich gut eingestellt. Kramaric auch zuvor schon mit einer sehr, sehr guten Chance. Und ja, deswegen war das absolut verdient. Zeigen auch so die Torchancen im Vergleich in Summe. Und Jonas, ich möchte jetzt mal einen Spieler kurz nochmal hervorheben, mit dem man vielleicht gar nicht rechnet. Du hast das Spiel ja gar nicht so im Vollen sehen können, oder erinnere ich mich da falsch?
Genau, ich habe es dann nachgeschaut.
Aber die ganzen 90 Minuten oder Zusammenfassungen?
Verschiedene Zusammenfassungen, genau.
Okay. Aber da kann man unmöglich sehen, wie stark Kevin Akpoguma war. Mhm. Der war nämlich in den Zusammenfassungen nur einmal mit drin durch eine Balleroberung. Kevin Akpoguma hat 96% der Pässe an den Mann gebracht, 67% der Zweikämpfe gewonnen und als Innenverteidiger 2 Torschussvorlagen und eine sogar für eine Top-Chance gegeben und war wirklich, ja, zusammen mit Kramaric definitiv der beste Mann, obwohl er gar nicht so viel zu tun hatte. Also, und der war ja wochenlang komplett raus, da muss ich wirklich den Hut ziehen.
Ja, aber das spricht einfach dafür, und das ist so jammerschade, und das ist eigentlich auch die Überschrift dieser Saison, dass wenn wir auf einmal müssen, wenn dann so ein Granatengegner kommt wie Leipzig, auf einmal kann jeder, auf einmal kämpft jeder. Wenn jeder auch nur halbwegs so viel gegeben hätte gegen Bochum wie jetzt gegen Leipzig, dann hätten wir in Bochum ganz bestimmt nicht verloren.
Ne? Und das dann ist so wären bisschen, wir schon in Europa. Dann ja. hätten wir ja jetzt 43 Punkte.
Ja, doch, 43. Das ist die bittere Überschrift dieser Saison. Es ist keine schlechte Saison. Wir haben immer wieder Lichtblicke. Wir können tabellarisch auch jetzt schon sagen, wir müssen eigentlich damit zufrieden sein. Pellegrino Matarazzo wird den Verein auf gar keinen Fall verlassen. Er wird nicht gefeuert werden, dafür ist die Saison zu gut, das können wir jetzt schon sagen. Aber es ist einfach verdammt, verdammt bitter, was dieses Jahr möglich gewesen wäre. Also ein ganz, ganz, ganz sicherer Europa-League-Platz, den wir jetzt schon rechnerisch sicher hätten, wäre mit einer halbwegs konstanten Saison ohne Probleme drin gewesen.
Ja. Das stimmt, wobei man dann natürlich diesen Punkt auch wieder rausrechnen muss. Ne? Das war jetzt einfach eine überdurchschnittlich gute Leistung, die nicht ins Bild passt der letzten Spiele. Und ja. Klar, aber es kommt ja letztlich dann darauf an, Konstanz zu zeigen. Und da haben wir schon auch viel liegen lassen. Ne? Auch gegen Mainz, die jetzt ja wirklich immer noch mitten im Abstiegsstrudel sind, momentan auf Relegationsplatz 16, weiterhin kaum zu Toren kommen und gegen uns halt 4-mal treffen, oder? Waren es 4 Tore?
Wer? Über wen meinst du? Ja, genau.
Ja,
also Mainz und Bochum waren jetzt in der Rückrunde die Niederlagen, die echt am meisten wehgetan haben. Weil die einfach zu Zeitpunkten kamen und auch einfach gegen unnötige Gegner, wo du dir gedacht hast, nee, da hat einfach die Einstellung auf dem Platz nicht gestimmt. Das war zum Teil Arbeitsverweigerung Und dann zeigt die Mannschaft eben eine Woche später wieder ein komplett anderes Gesicht und du weißt dann einfach nie, wen du bekommst. Na, auch wieder ein Bülter, überraschend für mich in der Startelf
top.
Gewesen.
War auch top.
Super Spiel gemacht, 90 Minuten lang, hoch und runter geackert, am Ende sich sogar noch mit der Torvorlage belohnt. Er war fantastisch, er hat seine Seite so sauber gehalten wie kaum jemand vor ihm auf der Seite. Und das, obwohl da Top-Gegner kamen mit Dani Olmo und Sesko und Openda. Ja, das ist einfach manchmal eine Einstellungssache, dass du weißt, wer kommt. Ne? Wenn du einen Harry Kane verteidigen musst, dann bist du halt vielleicht mal den einen Schritt enger an ihm dran, als wenn da ein Philipp Hofmann steht. Ich weiß, das ist nicht fair, weil ein Philipp Hofmann auch ein fantastischer Stürmer ist, sonst wäre er nicht in der Bundesliga. Aber das ist dieses Unterbewusste, dass du diese letzten 10% im Kopf nur dann entwickeln kannst, zumindest wir dieses Jahr, wenn eben auch der Gegner stimmt. Und das ist leider Gottes dieses Jahr echt fast immer so gewesen.
Ja, absolut. Und jetzt ist halt die Frage, sind wir da reif und wach genug, das zu zeigen? Und das heißt ja nicht, dass man völlig fehlerfrei bleiben muss. Um gegen Darmstadt zu gewinnen, muss man nicht völlig fehlerfrei bleiben. Ne? Letztlich reicht ja auch ein dreckiges 2-1 irgendwie, so ist es ja. Ne? Und bitte, ich sage jetzt schon mal, ich werde nächste Woche auf gar keinen Fall angepisst sein, wenn wir das irgendwie dreckig gewinnen, weil es dann doch irgendwie von Darmstadt ein ganz ekliges Hintenreingestelle wird, möglicherweise. Glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube schon, dass Darmstadt ein bisschen was versuchen wird, das auch nicht immer gelingen wird, weil das bringt ihnen jetzt auch nichts mehr, Punkte zu hamstern, weißt du, so ein Remis zu erspielen. Wozu sollte Darmstadt das machen? Ja. Aber mal gucken. Das ist jetzt völlig Wurst. Wir müssen jetzt irgendwie, wir haben in vielen Spielen gezeigt, dass wir Fußball spielen können, nur eben nicht, dass wir es konstant können. Und jetzt nehmen wir mal das Positive mit. RB Leipzig hat sich doch erschreckend wenig Torchancen erspielt. Wir haben in dieser Saison echt schon super viele große Chancen zugelassen, das muss man leider sagen. Ne? 64 Gegentore sozusagen haben wir bekommen und das entspricht auch dem X-Goals-Wert gegen uns, dem Expected-Goals-Wert gegen uns. Und in diesem Spiel nur ein einziges. Ne? Mhm. Und das entspricht auch wieder dem X-Goals-Wert. Das heißt, wir waren jetzt mal gegen einen Top-Gegner in der Lage, relativ wenige Torchancen zuzulassen. Und das wird ja wohl auch gegen Darmstadt möglich sein. Und dann müssten ja, nicht, dass ich es schon wieder beschreie hier, 2 Tore müssen reichen gegen Darmstadt. Ganz ehrlich, Darmstadt ist völlig überfordert damit, überhaupt ein Tor zu schießen. Ich habe das extra mal rausgesucht. 2 Tore aus den letzten 5 Spielen, generell nur 30 Tore in der ganzen Saison. Der Einzige, der einigermaßen weiß, wo das Tor steht, ist Tim Skarke, der verhältnismäßig eine gute Saison spielt, aber auch, weil die Mannschaft ja überhaupt keinen Spielaufbau hinkriegt. Ne? Ja. Die versuchen es halt lang zu spielen und dann eben den entscheidenden Pass an den Mann zu kriegen irgendwie, und da bin ich mal gespannt, wie wir das lösen würden. Und da hätte ich jetzt mal noch eine konkrete Frage gegen Ende hin, Jonas. Vom spielerischen Ansatz her würde ich tatsächlich sagen, ist das ein Spiel für Brooks. Eigentlich. Jetzt hat aber Akpo gespielt wie ein junger Gott. Drexler würde ich persönlich eh nicht reinwerfen, einfach vor dem Hintergrund, dass es vom Leistungsprinzip her jetzt irgendwie komisch wäre, Akpo zu benchen. Das Einzige, was ich mir wie gesagt vorstellen könnte, Brooks reinzunehmen, weil er wirklich, aber wirklich dann mit Brooks und Kabak zwei brutal kopfballstarke Hünen da hinten drin hätten, sodass dann Darmstadt Stürmer da verzweifeln könnten. Wie siehst denn du das? Oder einfach Momentum und sozusagen Akpo nochmal.
Ich würde ganz klar Akpo nochmal spielen lassen. Das wäre absolutes falsches Zeichen. Grilic wird nicht rausrotiert werden, Kabak auch nicht. Das heißt, die einzige Option wäre, Akpo jetzt rauszunehmen. Und ja, was ist, wie gesagt, Akpo ist ja eh mein Lieblingsthema hier im Podcast, dass er eigentlich die ärmste Sau ist im Verein, weil er immer wieder starke Momente bei uns hat, immer wieder kurz davor ist, sich festzuspielen, aber dann durch einen größeren Namen oder manchmal halt auch dadurch, dass er mal nicht so gute Spiele macht, aber ich habe immer das Gefühl, Akpo wird ein schlechtes Spiel weniger verziehen als jetzt beispielsweise einem Kabak oder einem Grilic oder einem was weiß ich was. Weil die einfach von den Namen her irgendwie, oder weil die geholt wurden und nicht schon seit Ewigkeiten da sind. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber deswegen würde ich sagen, wenn du sagst, Akpo hat fantastisch gespielt, und es wird ja Videoanalyst ja auch nochmal herausarbeiten und wird sagen, ey,
auf jeden Fall.
Rino, guck dir mal an, was eigentlich Akpo da, auch wenn es nicht so aufgefallen ist, was der da eigentlich abgeliefert hat, dann wird er auf jeden Fall zur Entscheidung kommen, dass Akpo nochmal spielt. Gerade, du hast ja auch gesagt, Akpo hat sich auch offensiv eingeschaltet. Es wird ganz, ganz wichtig sein, gerade gegen tiefstehendes Darmstadt, dass auch mal eine präzise Flanke aus der IV rauskommt, auf die Flügel oder auf die Stürmer. Die bessere Frage ist eigentlich eher, David, und jetzt kommt eine Gegenfrage. Ich habe ja gerade mich gegen Brooks entschieden und für Akpo. Entscheidest du dich wieder für Bebou oder ist es vielleicht wieder ein Spiel für Weghorst?
Gute Frage. Also Weghorst sollte angeblich wieder fit sein. Er ist gerade wieder beim Einsteigen, konnte aber die Trainingswoche nicht komplett mitmachen. Deswegen finde ich es eine schwierige Frage. Ich überlege gerade, wie ich Bebou eigentlich fand. Ja, ich würde schon mit Bebou starten, ja. Also
echt? Okay.
Also es ist natürlich eine Gefühlssache und wir haben alle auch schon oft herausgearbeitet, wie fleißig Weghorst eigentlich ist. Ich fand Bebou auch nicht besonders gut. Ich überlege nur gerade, ob wir nicht noch eine weitere Option hätten.
Nee. Gut, du könntest Kramaric natürlich nach vorne ziehen und hättest dann im Mittelfeld natürlich eh viel Auswahl, aber ich glaube nicht, dass wir das machen, weil Kramaric hat seine stärkste Position da, wo er aktuell ist.
Ja, schon was dran.
Aber ne, auch Bayer hat ja momentan eine Durststrecke, also ich glaube, der einzige Grund, warum ich sage, ich würde vielleicht eher mit Weghorst starten, ist, dass Bebou sich in letzter Zeit auch, also eher was pro Bebou, dass Bebou sich sehr, sehr stark als Joker verkauft hat. Ne, also gar keine Bestrafung, sondern ich glaube wirklich rein taktisch gesehen, ein Bebou in der 70. zu bringen, kann enorm zünden. Demhingegen ein Weghorst in der 70. zu bringen, sehe ich irgendwie nicht so. Ne, das ist einfach kein Joker-Typ.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich tue mich da schwer mit der Entscheidung. Aber wenn ich jetzt gerade nochmal die Aufstellung fürs Spiel gegen Leipzig angucke, würde ich tatsächlich spontan dazu tendieren, das einfach nochmal so zu lassen, um auch nochmal diese Botschaft zu untermauern. Männer, ich will diesen Einsatz jetzt nochmal sehen, das Ganze noch dominanter, aber ähnlich erwachsen, ähnlich wach. Und wieso dann groß verändern? Aber klar, stimmt schon, Bebou ist per se der bessere Joker. Aber jetzt stell dir mal vor, Jonas, es passiert irgendeine Scheiße, wir liegen in der 47. hinten. Ne? Flanke, wir schlafen, Tor durch Skarke, was weiß ich. Dann bringst du doch nicht in der 55. Einen Bebou, wenn Darmstadt noch tiefer stehen kann.
Ja, klar.
Weil Bebou wird jetzt vielleicht in der ersten Halbzeit noch einigermaßen viele Räume haben, weil ich zumindest denke, dass Darmstadt durchaus tief stehen wird, aber schon sowas Ähnliches wie Fußball versuchen wird. So nach dem Motto, Leute, wir haben nichts zu verlieren, letztes Spiel im Böllenfalltor in Liga 1 und einige Spieler wollen sich vielleicht auch für Liga 1 empfehlen und zeigen, ja, ich kann aber kicken, beispielsweise so ein Skarke. Und deswegen rechne ich im Vergleich zur Vorrunde mit einem einigermaßen offensiven Darmstadt in Halbzeit 1. Das wird sich aber schlagartig ändern, wenn die führen.
Ja. Gut, wir müssen uns ja auch nicht bei allem einig sein. Wir haben da vielleicht unterschiedliche Ansätze. Also, ihr könnt euch ja mal kurz überlegen, was ihr machen würdet. Und am Ende vom Tag ist eh alles egal, weil wir reden und Rino muss sich entscheiden und muss dann natürlich auch dementsprechend dann den Kopf hinhalten, wenn es schief geht oder eben auch nicht schief gehen sollte.
Ja, ganz genau. Und man muss natürlich auch gegen Darmstadt gucken. Wir haben das angesprochen beim Spiel gegen Bochum beispielsweise. Thema Restverteidigung. Das sollte einfach nicht so vogelwild aussehen, wie es teilweise aussah. Und deswegen, ja, vielleicht wirklich den Leuten vertrauen, die es bisher gut gemacht haben. So schade, dass jetzt beispielsweise für einen Drexler ist, der ja schon auch seine guten Momente hatte. Aber auf dem Niveau von Akpoguma habe ich ihn jetzt tatsächlich bisher gar nicht gesehen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was letztlich passiert. Zumal auch Matarazzo, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das diesmal fruchtet, den Endspurt ausgerufen hat. Ne? Er hat auch gesagt, wieder einigermaßen kryptisch, es kann jetzt vieles wieder gut gemacht werden. Und ich hatte das Gefühl, dass er damit dass er das so ähnlich meint wie du eigentlich, Jonas. Jetzt nicht im Sinne von, oh, es war eine Kacksaison, sondern im Sinne von, wir haben schon an den ein oder anderen Stellen sehr ärgerlich Punkte liegen lassen. Ne? Ja. Also man ist da schon relativ offensiv, aber man will einiges wieder gerade rücken. Und da wäre jetzt eben der Sieg gegen Darmstadt entscheidend. Ich lege mich fest, gewinnen wir gegen Darmstadt, ist Platz 8 sicher. Mathematisch nicht, aber nach meiner Überzeugung. Und dann müssen wir die Saison, widersprich mir gerne, Jonas, auch als Erfolg bezeichnen. Natürlich nicht als vollumfänglichen Erfolg, aber ne, wenn man sagt, war es ein Erfolg oder war es kein Erfolg, dann ganz klar das, weil dann hätten wir 43 Punkte und hätten uns um 7 Punkte verbessert im Vergleich zur letzten Saison und hätten einige TV-Gelder und einiges an, wie soll ich sagen, Strahlkraft dazugewonnen durch die Europapokalteilnahme.
Ja, selbstverständlich. So wäre es, aber so weit ist es noch nicht. Mhm. Deswegen sind wir jetzt erstmal gespannt auf den Sonntagmittag, 15:30 Uhr. Am Sonntag spielen wir gegen Darmstadt und dann ja am 34. Spieltag alle 9 Spiele gemeinsam, Samstag 15:30 Uhr gegen Bayern München. Und ja, auch wenn es natürlich geil wäre, gegen Bayern München am letzten Spieltag dann noch mit einer letzten Energieleistung den entscheidenden Punkt zu holen, aber ich glaube nicht. Auch wenn Bayern die Saison jetzt gegen Real Madrid offiziell beendet hat und es wirklich um gar nichts mehr geht, ich glaube nicht, dass du am letzten Spieltag darauf angewiesen sein möchtest, gegen Bayern München gewinnen zu müssen. Und deswegen drücken wir einfach der Mannschaft die Daumen, dass wir gegen Darmstadt einen Sahnetag erwischen und nicht so einen Tag wie gegen Mainz oder gegen Bochum. Und dann, David, gebe ich dir recht, dann ist die Conference League so gut wie in Stein gemeißelt.
Ja, also ich habe Bock auf Sonntag, auch ein kleines bisschen Angst. Ich drücke uns allen die Daumen, besonders den 1400, die nach Darmstadt reisen, die uns da hoffentlich gut anfeuern und die ja, hoffentlich leicht beschwipst und gut gelaunt zurückreisen werden.
So sieht's aus. Dann hören wir uns nächste Woche vor dem Bayern-Spiel wieder und wünschen euch ein schönes Fußballwochenende. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.